Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert.
Neues Jahr, neues Glück. Das Einzige, was gleich bleibt, ist unser Podcast. Am Telefon ist noch Wilch. Wir machen weiterhin.
Wie heißt der Podcast?
Wilch. Am Telefon ist noch Wilch. Am Telefon ist natürlich immer noch
Umbenannt
Milch.
Umbenannt jetzt.
Nein, immer noch Milch. Und weiterhin, jeden Freitag, wie ihr es gewohnt seid, egal ob wir im Urlaub sind, ob jemand krank ist oder sonst was, unser Podcast gibt es jede Woche.
Du weißt schon, dass das schon der zweite ist in dem Jahr. Aber naja, ist ja egal.
Wir haben das erste Mal jetzt im Studio gemeinsam.
Ja, das ist natürlich richtig.
Das wollte ich damit sagen.
Nach deinen großen London-Eskapaden.
Ja, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und was passiert so? Wir haben ja den Veganary, so heißt es ja. Nutella hat veganes Nutella auf den Markt gebracht. Hast du davon schon gehört?
Nee.
Hast du schon probiert?
Nee, sonst hätte ich auch schon davon gehört.
Also die Milch, die wird durch Kichererbsen und Reissirup ersetzt, habe ich übrigens gelesen. Und das Öl kommt ausschließlich von glücklichen Palmen.
Ja, das ist natürlich sehr gut. Nee, ich esse sowieso sehr wenig Nutella, wenn ich mal ganz ehrlich bin.
Ich auch gar nicht. Tatsächlich. Also wirklich nicht. Naja, und bevor wir zum Regionalen kommen, wir haben ja viel vor diese Woche und wir haben unter anderem ja unseren Nachwuchs-Comedian-Star Niklas Amling im Interview ganz ausführlich, den hören wir heute hinten ran im Podcast. Und zwar wurde der bei der Comedy-Gala vom Roundtable Service Club Coburg ausgezeichnet von uns von Radio 1. Völlig verdient und ein sehr spannendes Interview hören wir mit ihm heute hinten raus. Die Technikmesse CES oder CES, die gab es ja in der kommenden Woche. Und hast du dich damit mal befasst?
Gab es in der kommenden Woche?
Gab es in der letzten Woche. Ich bin schon wieder meiner Zeit
voraus. Du bist die Woche eh noch nicht da, glaube ich.
Ja, ich muss das alles noch lernen. Also die gab es oder hat letzte Woche begonnen. Und da werden immer so technische Neuerungen vorgestellt. Davon hast du ja bestimmt schon mal gehört.
Dass technische Neuerungen vorgestellt werden oder von der Messe?
Bei dieser Technikmesse, beides.
Ja, das war doch, glaube ich, lustig. Okay.
Hast du denn schon von dieser japanischen Roboterkatze Fufu gehört?
Nein.
Echt, nicht? Weißt du, was die macht? Die hängt man.
Miau.
Viel besser. Die hängt man an den Tassenrand, wenn Tee oder Kaffee oder irgendwas drin ist. Und weißt du, was diese Katze dann macht, diese Roboterkatze Fufu? Die pustet das Getränk kühler.
Aha. Ja. Naja, oh Gott. Und brauchst du das?
Null. Und ich bin ganz ehrlich, wenn, ich glaube, ich Aliens uns aus dem All beobachten und sie sind zufällig mal auf diese Messe gestürzt und sehen dann eben diese Fufu-Katasse, dass eben da so ein Roboterkatze hängt und das Getränk leer pustet, ja, das kannst du vergessen. Also die wollen mit uns gar nichts zu tun haben.
Naja, aber wir sind ja wahrscheinlich bald im All, ne, wenn man nach Elon Musk ja geht, um das Thema, das ganz aktuelle Thema mal aufzugreifen, der sich ja gestern eine Stunde lang auf seine Social-Media-Plattform X mit Alice Weidel von der AfD unterhalten hat. Er ist ja großer Mars-Fan. Zuerst habe ich gedacht, so wie er ausschaut vom Mars-Riegel, aber, Bodyshaming darf er natürlich nicht machen. Nee, sieht super aus, der Typi. Hat nur einen an der Klatsche.
Aber volles Programm.
Ist das auch Bodyshaming, weil das ist ja nicht äußerlich zu sehen.
Nee, das ist die Wahrheit, die darf man sagen, lieber Thorsten. Und tatsächlich habe ich wirklich mal reingehört in dieses Gespräch gestern. Das war so wie
zum Glück Stammtisch.
Das war so wie in den besten Zeiten, wie hieß nochmal die Plattform, wo man alle in einem Raum waren und diskutiert hat. Das war zu Corona-Zeit.
Clubhouse.
Was ist da eigentlich draus geworden? Nichts mehr, glaube ich. Also wenig zumindest. Aber es war so Clubhouse-Style. Also die beiden waren dann, haben sich eben unterhalten auf Englisch. Und ich weiß nicht so recht. Also das ging ja unter anderem um was es alles ging. Es ging auch unter anderem um Hitler. Also das fand ich total crazy, weil Alice Weidel hat dann in diesem Gespräch behauptet, den Part habe ich zufällig gehört, dass Hitler ein Kommunist gewesen sein soll. Ja, jetzt hat sie damit mal komplett ihre Kernwählerschaft beleidigt, auf jeden Fall. Und das kommt halt davon, wenn Bernd Höcke auch als Geschichtslehrer, wenn man den hatte, dann weiß man, dass Hitler dann irgendwann mal als Kommunist bezeichnet worden ist. Es war schon schräg, was da war.
Also ich habe ja im Vorfeld immer gedacht, also ich will auch gar nicht so inhaltlich groß darauf eingehen, weil ich habe auch bloß ein bisschen so quer gelesen jetzt. Ich habe am Anfang gedacht, boah, die Weidel, die wird jetzt richtig verarscht. Also das ist so ein großer Prank, dass das alles gar nicht stimmt, weil ich kann das immer noch gar nicht nachvollziehen, warum die zwei da zueinander kommen und finden und warum, wieso, weshalb, ich kapier's nicht. Aber naja,
ja,
man kapiert einfach so vieles nicht, weil zum Beispiel soll ja der Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenannt werden. Oder Grönland soll eingenommen werden von Donald Trump. Also da kommt noch einiges Tolles auf uns zu.
Ja, und das Gespräch habe ich gestern unter anderem auch irgendwo im Internet gelesen, wie danach jemand, das Gespräch sei schlechter gewesen als jede Diskussion zwischen zwei Volltrunkenen in der Eckkneipe. Also das habe ich unter anderem gelesen, das fand ich sehr schöne Einschätzung. Und dann, weil du es gerade gesagt hast, was dieses Jahr schon alles war, da habe ich auch was Schönes. Also jetzt haben wir praktisch die erste Woche so mehr oder weniger rum, die erste Arbeitswoche. Trump will Kanada und Grönland. Höcke will Volksverhetzung legalisieren. Die FPÖ, also die AfD-Schwesterpartei in Österreich, die soll regieren. Merz will Ausbürgerung bei Straftat, keine Faktenchecks mehr beim Meta. Scholz findet Böllerverbot komisch. Bleiben noch 51 Wochen. Ich wünsche uns viel Spaß, was da noch alles kommt. Das ist schon echt irgendwie irre.
Scholz findet Böllerverbot komisch.
Hat er gesagt in einem Interview.
Okay.
Also wer findet, wenn man Böller verboten würde, verbieten, dann haben wir es gerade.
Ja, das ist auch wieder so ein eigenes Thema, aber da haben wir ja gar keine Lust drüber zu reden. Also ich bin immer gegen solche generellen Verbote und deswegen, das zieht sich ja durch viele Themen.
Aber wenn du noch bei der Wahl bist und wenn wir bei der Wahl sind, es wird ja gewählt am 23. Februar, das ist übrigens der Geburtstag von Anja Hampel, nur so nebenbei, es wird ein langer Wahlzettel. Für die Bundestagswahl haben nämlich 56 Parteien und politische Vereinigungen ihre Teilnahme beantragt. Da sind dann so kleine, seltsame Kleinstparteien dabei, wie die FDP zum Beispiel oder, also das ist schon alles irgendwie ein wenig schwieriger. 56 Parteien und politische Vereinigungen. Wahnsinn.
Naja, wäre doch super. Ist ja zumindest bald
die
Wahl.
Und am Ende wird es die große Koalition.
Ja, und dann richtet sich die zweitstärkste Partei aber drüber auf, warum die nicht in der Regierung sind. Also die AfD, denn nach Wahlumfragen ist es ja so.
Ja.
Ah ja, es wird toll und dann muss man aber auch sagen, das einzige Richtige, was man machen kann, ist den Weihnachtsbaum zum Fenster rauswerfen. Kommen wir mal zu den Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben nämlich unseren toll geschmückten Christbaum. Dankeschön an alle Hörer und Hörerinnen, die hier mitgeholfen haben. Wir haben aufgerufen, bringt uns Weihnachtsdeko mit vorbei. Keine Sorge, die haben wir nicht weggeworfen, die haben wir schön hier haben wir eingelagert hier in Kartons. Wir haben den Weihnachtsbaum zum Fenster rausgeworfen. Wenn ihr das nochmal anschauen wollt, dann könnt ihr es tun auf der Radio 1 Facebook und Instagram-Seite. Da gibt's ein schönes Video dazu, wie unser Weihnachtsbaum quasi vom Studiofenster rausfliegt.
Baum fällt, zack, bumm, war er unten. Du hättest aber wegen mehr an den Straßenrand machen können, weil der ragt so ein bisschen in die Ein- und Ausfahrt.
Das habe ich gar nicht, den hat jemand anders gelegt. Rumgelegt oder irgendwas, oder es war halt irgendwie der Sturm oder irgendwas. Ich habe den sehr ordentlich hingelegt eigentlich, aber er liegt jetzt halt ein wenig anders. Aber da muss man ein wenig aufpassen, wenn man jetzt bei uns auf dem Parkplatz reinfährt.
Ja, und dann wollen wir uns mal so ein bisschen um die Woche kümmern, was wir beide an Themen hatten. Da war einiges dabei, also Weihnachtsbaum entsorgen war das eine. Wir hatten es aber auch über das Thema Schockanruf in dieser Woche, Thorsten.
Oh ja, und das war sehr eindringlich, weil wir hatten nämlich einen Original-Schockanruf im Ton. Und ja, die Schockanrufe, man ist ja immer wieder erstaunt. Immer wieder in den Nachrichten heißt, oh ja, also mit Schockanrufen unter Druck gesetzt. Meistens geht es da um ältere Menschen und die geben dann halt teils sechsstellige Summen und was weiß ich, Schmuck dann an diese Betrüger dann raus. Das ist schon immer völlig irre. Kann man sich immer so gar nicht vorstellen. Aber wenn man jetzt hört, wie so ein Anruf so von sich geht, na ja, kann man sich in manchen Situationen vielleicht schon mal vorstellen. Ich würde sagen, wir hören uns das dann doch mal an.
Ich hatte einen Autounfall.
Ich verstehe dich nicht.
Ich hatte einen Autounfall.
Matthias Merz, mein Name. Sie hatte heute einen Autounfall.
Um Gottes Willen.
Und sie hat leider eine junge Dame überfahren. Die junge Dame war im 8. Monat schwanger.
Oh nein.
Und ihre Tochter wurde vorläufig festgenommen. Sie ist jetzt bei der Polizeiwache.
Ja, so geht es dann oftmals los. Also da wird vorgegaukelt, dass ein Kind von einem eben diesen Unfall verursacht hat und da kam noch jemand ums Leben. Und dann geht's dann meist so weiter.
Die Staatsanwaltschaft sieht da eine sehr gute Chance, dass ihre Tochter heute freigelassen wird, aber mit einer Kaution. Die Kaution beträgt 40.000. Können Sie die 40.000 Euro, haben Sie sie da?
Ja, die habe ich nicht. Ich habe keine 40.000 Euro.
Haben Sie vielleicht Wertgegenstände da, ja?
Wertgegenstände habe ich auch nicht.
Sehr clever, dass das aufgezeichnet worden ist. Das war ein Anruf zur Verfügung gestellt. In der Oberpfalz ist das Ganze irgendwo passiert. Also von daher wichtig. Und wir sagen es an diesem Podcast und bei uns nochmal ganz, ganz wichtig. Die Polizei wird nie, never ever niemals bei irgendjemandem anrufen wegen einem Unfall und Geld fordern. Das macht die Polizei nicht.
Ja, also in so einem Fall, klar, man ist dann natürlich, und ist ja, das ist ja der Sinn des Ganzen, die ganze Masche, dass du wirklich unter Druck gesetzt hast, dass du wirklich auch einen Schock dann hast und dann eben nicht mehr weißt, wie du reagieren sollst. Aber man muss einfach immer noch sagen, wenn so ein Anruf kommt, auflegen, sofort bei der Polizei anrufen, die 110 und nachfragen, ist denn da jetzt wirklich irgendwas irgendwie. In dem Fall ist zum Glück die Dame nicht drauf reingefallen. Das nur mal so als Ergänzung dazu. Aber ja, schon krass.
Dann haben wir die Woche noch und auch ein Thema, was uns beschäftigt hat. Und vor allem, wenn man diese apokalyptischen Bilder gesehen hat, kommen wir gar nicht drum rum. Das wirklich Großfeuer in der US-Region Los Angeles. Das ist immer noch nicht unter Kontrolle. Mittlerweile sind es, glaube ich, 10 Tote, die gezählt worden sind. Tendenz noch steigend. Und nach mehreren Angaben, es ist wirklich ein riesengroßes Feuer. 180.000 Menschen, die mussten aus ihren Häusern fliehen. Weitere 200.000 sollen sich darauf vorbereiten. Viele Häuser verbrennen einfach so. Und US-Präsident Biden hat auch von dem verheerendsten Brand in der Geschichte des Bundesstaats Kalifornien gesprochen. Wir haben jemanden gesprochen, die da ja, vor Ort ist.
Genau, aus Neustadt bei Coburg. Birgit Haas heißt sie mittlerweile, geborene Engelhardt, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Und sie lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie, also Mann und zwei Kindern, eben genau da, wo das Feuer gerade so richtig wütet. Sie hat Glück gehabt, weil nämlich bei ihr das Haus, das steht noch. Außerdem sieht es ein bisschen anders aus und ja, wir haben eben mit ihr sprechen können und sie da auch gefragt, wenn man das merkt, das Feuer kommt auf einen zu, was geht einem durch den Kopf und was macht man da, wie reagiert man?
Darauf bereitet man sich hier schon vor, muss ich sagen. Wir sind hier in einer Feuerwarnzone und wir sind auch direkt in die Foothills gebaut. Also unsere Städte hier, die sind richtig in den Wald reingebaut. Von daher ist diese Fire Danger Zone schon was, von dem man weiß und auf das man sich vorbereiten sollte. Insofern, dass man zumindest eine Feuerversicherung eben hat, die hier, muss ich dazu sagen, nicht alle haben, schon aus dem Grund, weil sie wahnsinnig teuer ist. Man bezahlt hier ungefähr plus minus $18.000 pro Jahr nur an Versicherung und hofft, dass man die nie braucht.
Das ist ja irre, auf jeden Fall. Wir wollten natürlich von Birgit noch wissen, ihr Mann, zwei Kinder haben sie im Schulalter, die haben Zeit ihres Lebens in dem Haus gelebt. Wie haben die reagiert in der Situation und was habt ihr eigentlich alles aus dem Haus mitgenommen? Wollten wir auch wissen.
Als es dann in dem Moment allerdings losging, es war um 18.30 Uhr circa am Dienstagabend, war mein Mann und mein Sohn unterwegs im Auto und sind in dem Moment also in Richtung Norden gefahren, also in Richtung Berge und haben wirklich den Ausbruch des Feuers gesehen, haben mich gleich angerufen und waren panisch. Also die haben den Ausbruch gesehen und sagten, es war wie ein Vulkan, der ganz wütend Feuer spuckt. Dementsprechend bin ich dann auch gleich los bei uns. Ich war allein daheim in dem Moment bei uns in der Sackgasse und habe halt auch alle Nachbarn rausgeklopft und rausgeklingelt und habe ihnen gesagt, dass nur wenige, ich möchte sagen, vielleicht 2 Kilometer westlich ein Feuer ausgebrochen ist und wir hatten in dem Moment ganz, ganz starke Winde. Habe die Nachbarn informiert, habe dann selbst für uns was gepackt. In dem Moment gingen mir nur durch den Kopf die Pässe, Bargeld, das im Haus vorlag und Wechselklamotten für 2 Tage.
Ja, da muss man dann einfach schnell reagieren, hier klaren Kopf bewahren, wenn es dann geht. Und da wollte man natürlich auch noch wissen, wie groß denn die Sorge ist, dass sie dann doch noch ihr ganzes Haus und alles eigentlich, was sie da haben, verlieren könnten.
Du umreißt in dem Moment in keinster Weise, was auf dich zukommt und dass du wirklich dein Haus verlieren könntest. Es schwebt dir natürlich im Hinterkopf, aber man ist sich der extremsten Gefahr nicht bewusst. Keiner von uns, glaube ich, ist davon ausgegangen, dass diese Feuerbrunst wirklich ganze Städte hier auslöscht. Und die Nachbarschaft, die ist auch weitgehend ausgelöscht worden. Also wir sind heute mal rumgefahren und man möchte weinen. Es ist ganz, ganz schlimm. Es schwelgt hier und da noch ein bisschen was. Die Feuerwehr hat fantastische Arbeit geleistet, auch wenn manche Brände gar nicht bekämpft werden konnten, weil niemand mehr da war. Aber es war einfach eine Ausnahmesituation, die war hier, glaube ich, in der Form noch nie da. Wir sind dann ins Hotel. Viele Leute sind in Auffanglager, was besser ist als nichts. Aber ich bin froh, dass wir hier ein Zimmer haben, wo wir unsere Ruhe haben quasi und wo wir ein Badezimmer auch haben. Das haben viele Leute in der Form eben nicht.
Das ist Wahnsinn. Birgit hat uns übrigens auch geschildert, die sind im Moment in Pasadena, dass sie da, wo sie gerade sind, regnet es quasi Asche. Also wir wollten noch von ihr wissen, wie sie denn den Einsatz der unzähligen Feuerwehrleute und Helfer überhaupt erlebt.
Es regnet tatsächlich Asche. Also wir haben ein schwarzes Auto. Das Auto steht eine halbe Stunde still, hast du eine graue Schicht Asche. Die Einsatzkräfte waren seit Ausbruch ununterbrochen vor Ort und haben gekämpft. Die dürfen natürlich nur in 8-Stunden-Schichten pro Mann arbeiten und müssen sich dann eben hinlegen. Aber die haben unermüdlich gekämpft. Es werden natürlich Stimmen laut, warum habt ihr dieses Haus oder jenes Haus abbrennen lassen? Oder ich habe die Feuerwehr angerufen und ich kam nicht durch oder sowas. Aber der Ausnahmezustand, der war unbeschreiblich. Man kann sich nicht vorstellen, was in dieser Nacht hier los war. Wir sind, wie gesagt, dann ins Hotel und die Sirenen gingen die komplette Nacht durch. Da war kein Halten und kein Stoppen. Die Einsatzkräfte, also es sind natürlich unsere Helden hier. Ich habe auch wirklich gesagt, thank you so much for your service. Und jetzt auch wieder, habe das Weinen angefangen. Die Emotionen, die gehen dann natürlich mit einem durch, weil das ganze Leben steckt in diesem Haus im Moment. Unsere Kinder kennen nur dieses Haus und wir wohnen hier, wir haben alles in diesem Haus. Die Angst, die man da hat, alles zu verlieren, ist schon extrem und viele, viele Leute haben alles verloren und wir wissen auch von zwei Familien, eine Familie mit drei jungen Kindern und eine Familie, die jetzt kurz vorm Rentenalter ist, die wollten jetzt in den nächsten 2-3 Jahren in Rente gehen, die haben alles verloren. Das Haus ist platt und es steht vielleicht noch ein Balken da, der noch ein bisschen lodert. Also es ist sagenhaft. Es ist extrem. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass unser Haus noch steht und dass unsere ganze Straße noch steht und unsere Nachbarn und unsere Freunde auch sicher sind und keinerlei Schäden auch davon getragen haben, ist quasi jetzt Tag 1 nach der Panik.
Ja, und sowas wünscht man wirklich niemandem, egal wo das Ganze ist. Das ist ja wirklich irre, weil das Feuer kann ja innerhalb kürzester Zeit einfach alles nehmen. Da muss man sagen, also hier auch noch gut, dass hier in dem Fall ja noch niemand zu Schaden gekommen ist.
Und danke nochmal an die Birgit für die wirkliche Schilderung.
Unvorstellbar.
So, das ist wie mittendrin. Also das ist Wahnsinn und toi toi toi, dass das auch wirklich alles gut ausgeht und dass die Brände da hoffentlich bald unter Kontrolle sind, auf jeden Fall.
Ja, das ist natürlich echt heftiges Thema. Thema, was wir auch hatten, was auch sehr emotional war in dieser Woche, es ging mal wieder um den ASB-Wünschewagen, über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen, vom Arbeiter-Samariter-Bund, da gibt es so einen umgebauten Krankenwagen und der wird genutzt, um eben schwerstkranken Menschen sozusagen ihren letzten Wunsch zu erfüllen, wenn das noch möglich ist. Und das Schöne, es gab bislang nur einen für Franken und die Oberpfalz und jetzt gibt es einen zweiten und der wird in Kronach stationiert Ende Januar. Dann können die einfach noch mehr Fahrten machen. Und wir haben gesprochen mit Silke Tannhäuser, sie ist die Koordinatorin in Kronach und hat uns mal erklärt, wie so ein Wagen eigentlich ausschaut.
Jetzt in Kronach, das zweite Fahrzeug, ist deswegen da, weil wir einfach gemerkt haben, dass es von der Kapazität her einfach jetzt wichtig wird, dass wir uns einfach noch ein bisschen aufstocken, dass wir von unseren Fahrstrecken uns ein bisschen verkürzen, dass wir nicht diese weiten Wege erfahren müssen. Und die Option jetzt auch mit dem neuen Fahrzeug, Mobilisationsrollstühle, also auch Menschen, die auf so einen Rollstuhl angewiesen sind, transportieren zu können.
Also tolle Geschichte, ab sofort eben da auch in Kronach. Wir sind ja immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen, berichten wir auch über so besondere Fahrten, wenn mal was stattfindet. Und das werden wir natürlich auch in Zukunft weiter begleiten. Wir machen mal ganz kurz Werbung. Na, seid ihr auch auf der Suche nach einem vertrauensvollen Brillendealer? Müsst ihr vielleicht zum Brillenoptiker eures Vertrauens, weil ihr eine braucht, weil ihr vielleicht nicht mehr so gut seht, egal ob im Nah- oder Fernbereich. Ich habe da einen Tipp für euch. Ich selber bin da gerne und für mich immer super aufgehoben, super beraten. Das ist alles tippitoppi. Optik Lindlein in Kronach. Also schaut doch einfach mal vorbei beim Brillendealer des Vertrauens in Kronach, Optik Lindlein. Werbung Ende.
Eins aber noch zum ASB-Wünschewagen, was ich noch hinzufügen möchte, und zwar versuchen die wirklich alles möglich zu machen, also alle Wünsche, und die haben uns erzählt, sie waren auch schon tatsächlich beim Papst bei einer Audienz, ja, weil sich das da ein Mensch gewünscht hat, und das hat tatsächlich funktioniert und geklappt. Viele wollen natürlich, und das ist scheinbar der meiste Wunsch, wenn man irgendwie auf der Palliativstation irgendwo liegt oder irgendwo im Hospiz, dass man sagt, man will nochmal nach Hause zu Freunden, zur Familie, zu Verwandten, dann wird das versucht möglich zu machen oder an einen bekannten Urlaubsort, an die See oder sowas, und das wird damit gemacht und das kann man auch gerne unterstützen unter www.wünschewagen.de. Die freuen sich da auch über Spenden, also das ist wirklich eine großartige und natürlich auch hochemotionale Sache.
Und so ein Wünschewagen hat auch nicht die Anmutung eines Krankenwagens, sondern ist eben so ein bisschen anders gestaltet, genau, dass man sich da drin ein bisschen wohlfühlt. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte. Thorsten, ich habe was Schönes, bevor wir zu unserer 2025-Aktion kommen. Mhm. Und zwar, es gibt eine biologische Sensation in Bayern.
Okay.
Auf einem Acker im Kreis Passau haben Forscher eine bisher unbekannte Regenwurmart entdeckt.
Mhm.
Ja, und zwar, den haben sie auch schon getauft, es gibt immer gleich ganz tolle Namen. Der neue Regenwurm, diese unbekannte Regenwurmart, wurde genannt Helotrilus bavaricus. Ich hätte passender gefunden zu Bayern und auch zum Söder Halotrilus bavaricus. Das wäre doch was gewesen für so einen Regenwurm. Der hat auch kein Rückgrat, also von daher ist alles wunderbar.
Eieiei. Ja, toll, tolle Meldung, was du immer alles irgendwie so rausfindest. Das ist schon unglaublich.
Ja.
Was auch schön war in dieser Woche oder große Diskussion, die losgetreten wurde, das Thema Krankmeldung. Ja, der Chef der Allianz, Oliver Bäte, der hat gesagt, na ja, also die Arbeitnehmer, die machen so viel blau, der Krankenstand, der ist so richtig hoch, das ist ja unglaublich. Europaweit wäre der Krankenstand pro Arbeitnehmer bei 8 Tagen, in Deutschland bei 20 Tagen. Wir sind Weltmeister bei Krankmeldungen. Ja, wie wär's denn? Und das wusste ich zum Beispiel nicht, dass der erste Tag, den man auf der Arbeit wegen Krankheit fehlt, dass der kein Lohn gezahlt wird vom Arbeitgeber, sondern dass man ja das dann selber zahlen muss oder wie auch immer, dass du kriegst einfach da kein Gehalt für diesen Tag. Beispiel sind übrigens andere Länder in Europa auch, da wird es teilweise auch schon gemacht seit Jahren, und bis zu den 70ern gab es auch diesen sogenannten Karenztag bei uns. Und wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, geht es ja wirklich nur darum, ich rufe jetzt auf der Arbeit und sage, oh, mir geht's doch nicht gut, ich bleibe jetzt daheim. Nicht, wenn du zum Arzt gehst und hast einen Attest, dann würde das richtig nicht so passieren. Und da kommt es für mich immer auf den Arbeitgeber an. Bei uns hier bei Radio 1, das kann man ja erzählen, da brauchst du ab dem ersten Krankheitstag einen Attest vom Arzt. Also du kannst nicht einfach so blau machen. Und das ist auch überhaupt kein Stress und kein Problem, weil wenn man krank ist, ist man halt krank. Und dann kriegst du auch einen Attest. Schön fand ich bei T-Online, die haben mal so ausgerechnet, was würde so ein Krankentag eigentlich dem Allianz-Chef Oliver Bäte kosten, und die, es gibt da so Listen mit die 10 bestbezahltesten DAX-Vorständen des Landes, und da gehört er mit dazu, und sein Jahresgehalt liegt bei 7,47 Millionen Euro und ein Stundengehalt liegt bei Oliver Bäte laut dieser Schätzung bei fast 4.000 Euro, also es wäre schon einiges, was da ihm entgehen würde, wenn wenn das bei ihm bei der Allianz so wäre, dass der erste Krankheitstag nicht vom Arbeitgeber die Lohnfortzahlung darf.
Es gibt bestimmt viele draußen, die sagen, der arbeitet eh nichts. Also von daher, das ist öfter so, aber oftmals ist das einfach kein Thema, und das ist wieder mal so ein Thema, das durchs Dorf getrieben worden
ist. Wir hatten auch viele Meinungen von Hörern her, also was auch hieß von Kleinstunternehmen, die gesagt haben, also wir haben hier wirklich so eine kleine Firma und wir haben super Mitarbeiter, und das wäre wirklich ein Misstrauen gegen alle meine Mitarbeiter, die eine tolle Arbeit leisten, wenn die mal anrufen und sagen, ihnen geht's heute nicht so gut, sie bleiben mal daheim, ihnen das nicht zu gönnen oder nicht zu glauben. Und das ist natürlich wirklich das große Ding. Also das, ja, ist jetzt eine große Diskussion. Ich glaube, das verpufft dann einfach wieder. Jetzt wird sich
ganz
mal eine Woche drüber aufgeregt. Und
so wie die Grippe,
alles wie vorher.
So wie die Grippewelle geht, geht auch dieses Thema wieder weg. Bin ich mir ganz sicher.
Ja, das glaube ich auch.
Dann haben wir noch, und das war Schönes, eine ganz tolle Aktion, und zwar mit mehreren Edeka-Märkten bei uns hier in der gesamten Region. Und zwar 20x25, übersetzt heißt es 2025, das neue Jahr. Also in Edeka-Märkten geben wir 20x25 Euro Einkaufsgutschein raus, immer nur, wenn ihr das passende Codewort, das ihr hier bei uns im Radio 1 Programm hört, an der Kasse sagt, wenn ihr was eingekauft habt, und dann bekommt ihr eben von uns den 25 Euro Gutschein.
Ja, und das ist eine super Aktion, gab es im letzten Jahr schon mit 24 Euro Gutschein wegen 2024.
Wow.
Ja, super. Und wir hören da einfach mal rein, wie das so ein bisschen war in dieser Woche.
Da kommt jemand mit einem Schoko-Nikolaus. Was ist unser Radio 1 Codewort, damit sie auch das bekommen, wieso sie jetzt überhaupt hier sind?
Blattspinat.
Blattspinat. Ein bisschen gesünder als ein Schoko-Nikolaus, aber wenn sie sich entscheiden müssten, eher Blattspinat essen oder so einen Schoko-Nikolaus?
Schoko-Nikolaus.
Blattspinat. Ich bin der Hannes.
Wunderbar. Was hast du dir jetzt noch schnell mitgenommen?
Fix die Orangen, den Rest kaufen wir hinterher.
Da machst du es vollkommen richtig.
Wer sind Sie denn?
Die Lisa.
Und was nehmen Sie jetzt mit?
Abfundblattspinat.
Abfundblattspinat. Und passend zum Pfand Blattspinat bekommen Sie auch erstmal einen 25 Euro Gutschein.
Du kriegst ja mehr als Abfund.
Wie kann ich dir helfen?
Ich bin die Lena, Blattspinat.
Hallo Lena, Blattspinat. Du hast natürlich das richtige Lösungswort für uns. Bist du eher so der Typ Karte bezahlen oder Bar?
Karte. Ich habe nicht so gern Bargeld im Geldbeutel und dann mache ich es lieber mit Karte.
Hallo, Sie haben auch das Radio 1 Codewort für uns?
Blattspinat.
Und mit was macht man das so, Spinat?
Oh Gott, Allah, du musst mal Frau. Oder ist die? Sie wissen es auch verstehen.
Nee, ich kann überhaupt nicht kochen.
Oh Gott, Hilfe.
Unsere Magda, sehr schön.
Da dürfen wir jetzt mal kurz was verraten. Die Magda hat noch nie in dem Leben ein Spiegelei zubereitet. Aber selbst das wird irgendwann mal Thema sein. Deswegen kann ich das, glaube ich, jetzt auch hier erzählen. Zumindest bei uns im Programm werden wir das mal irgendwie vielleicht so. Macht ihr zweimal einen Kochkurs?
Ja, wir müssen ne? Nee, also ich muss ja noch hin zum Kochkurs und nehme ich die Magda stimmt. einfach mit. Und ja, aber ich kann es nachvollziehen mit dem Kochen. Das ist auch nicht so meine Leidenschaft, aber ich habe ja auch keine Küche.
Ja, das stimmt.
Das da ist ein Thema.
Mal drüber sprechen.
Oh, das aber, wird eines der nächsten Podcasts. Das wird ein allumfassendes Thema.
Aber nochmal Aktion 2025, die geht noch weiter. Nächste Woche sind wir dann beim Frisches in der Wagner auf der Lauterer Höhe. Da könnt ihr auch jeden Tag 20, 25 Euro Gutscheine gewinnen. Und es geht immer nur ums Codewort, das ihr hören müsst im laufenden Programm. Und mit dem geht ihr an Kasse 1,
Achtung.
Bezahlt euren Einkauf und sagt dann das Codewort
mit dem Gutschein. Androhung. Wir beide werden da auch mal auftauchen. Und echt? Sind mal live vor Ort und verteilen
Gutscheine. Ach so, ich hab gedacht, wir holen uns auch einen Gutschein.
Ja, das machen wir vielleicht beim Einkaufen.
Nein, was
machen wir dann? Ja, schauen wir mal. Naja, also wir freuen uns da sehr drauf. Nächste Woche, wenn wir da auch mal an der Kasse stehen und auf die Begegnung natürlich mit den vielen Hörerinnen und Hörern. So, dann habe ich diese Woche noch was gemacht. Und zwar habe ich ein Interview gemacht, ganz ausführlich, für die Menschensendung hier bei Radio 1 zu hören am Sonntag, den 12. Januar oder natürlich dann online auf unserer Radio 1 Seite und zwar mit Peter Breitenbach. Den habe ich kennengelernt, weil das ist sozusagen der Mentalcoach bei den Coburger Zweitliga-Handballern und mit dem habe ich so ein bisschen gesprochen über Glück, über Vorsätze, über Optimismus und grundsätzlich über das Thema, passen eigentlich Männer und Frauen so zusammen? Und für alle jetzt im Podcast gibt es einen kleinen Ausschnitt, weil es dreht sich um ein Thema, das hatten wir auch schon mehrfach hier im Podcast und zwar Spülmaschine richtig ein- und ausräumen. Aber wir hören mal rein.
Ich finde aber schon mal, dass du die Einschätzung teilst, Männer und Frauen sehr weit auseinander. Von daher, man muss immer gucken, dass man da verschiedene Ebenen immer wieder findet. Ne?
Ich sage immer, der Mann kommt vom Mars, die Frau von der Venus und wir treffen uns auf der Erde, um miteinander irgendwie auszukommen.
Das ist gut. Das gefällt mir. Und vielleicht kannst du mir einfach noch erklären, warum ist es so unterschiedlich, dass man zum Beispiel daheim im Haushalt, wir hatten das Thema schon ein paar Mal auch im Radio, Spülmaschine einräumen. Da gibt's welche. Pass auf, du wirst zwar gerade lachen, aber vielleicht hast du trotzdem die Antwort parat. Es gibt welche, die schmeißen halt einfach alles in die Spülmaschine rein. Da krieg ich einen an der Macke. Das muss alles trotzdem einigermaßen ordentlich zusammenpassen, dass man die schön gepflegt einräumt, damit ich sie danach auch wieder ordentlich rausräumen kann.
Das kennst du wahrscheinlich von der Kindheit. So bist du erzogen worden. Das ist oder halt ein Persönlichkeitsmerkmal. Und dann bekommst du eine Partnerin, die genau das Gegenteil zum Beispiel macht. Was lernst du dadurch?
Dass es auch anders geht.
Die funktioniert auch, die Spülmaschine, wenn es auch durcheinander ist. Ja. Egal wie du es machst, das Ergebnis zum Schluss entscheidet doch. Und so kann man immer wieder beim anderen lernen, bestimmte eigene Defizite in Stärken zu verwandeln, vom anderen zu lernen. Das ist eine schöne Aufgabe, vielleicht auch für dieses Jahr 2025.
Und auch für mich.
Also ich muss sagen, ich finde es sehr toll und sehr konsequent, wie du das machst, weil du hast dich so oft schon aufgeregt über das die Sache mit dem Spülmaschinen einsortieren, dass du jetzt komplett die Küche abgeschafft hast bei dir, damit das einfach überhaupt nicht mehr vorkommt und dieser Störfaktor aus eurem Leben verschwunden ist. Also da habe ich großen Respekt.
Ja, seit Ende Oktober haben wir keine Küche mehr, Wasserschaden bei uns in der Küche im
Haus. Du wirst auch immer dünner.
Und das liegt daran, dass ich ein bisschen abnehme.
Aha.
Also ich habe angefangen die Woche.
Ja.
Aber es sieht schon, ich glaube 250 Gramm sind schon weg.
52 Gramm Blattspinat, ja, den du in der Pfanne anbrätst.
Wie geht's du heute ordentlich verraten hast. Geht's dir eigentlich auch so, dass du, wenn du so Nein. hörst, ich kaufe einen Pfund Blattspinat, dass du erstmal überlegen musst, wie viel sind das jetzt eigentlich ganz genau?
Ja, das sind so Sprüche von früher oder damit sind wir halt auch nicht so aufgewachsen. Das kenne ich schon noch so aus, wenn du bei Metzger oder sowas warst und dann gehen die Leute hin und sagen, ich hätte gern ein Viertel Gelbwurst.
Ja, genau.
Na? Und solche Sprüche, ne? Und wurde immer wie ein Viertel Gelbwurst.
Und wie viel ist jetzt ein Pfund Gelbwurst?
Naja, Pfund sind 500 Gramm, oder?
Jetzt spontan hätte ich auch gesagt, dass es so ist, aber ich recherchiere mal ganz kurz. Wie viel ist ein Pfund? Wie viel ist ein Pfund? Wenn du jetzt recht hast, dann hast du recht. Ein Pfund ist im Maßeinheit für ein Gewicht, Bedeutung kann variieren. Im angloamerikanischen Maßsystem entspricht ein Pfund exakt 0,4535293 Kilogramm. Deutsches Pfund historisch 500 Gramm.
Oh, siehst du mal.
Aber haben wir wieder was gelernt? Hast du schon mal was vom angloamerikanischen Maßsystem gehört?
Nee, habe ich noch nicht gehört.
Das wird in den USA und den anderen Systemen verwendet.
Hat es früher auch beim Kaffee so gesagt, ne? Wenn du dir das
Pfund
so
Kaffee.
Hast malen lassen. Pfund
ja,
Kaffee
das
und
stimmt,
so.
Das ist,
ja, das,
Ich bin Kaffee
komisch, ne?
Dann sage ich immer in einer so Düde.
Man ja. sagt das irgendwie gar nicht mehr. Also könnte es sein, dass sich Sprache so im Wandel der Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach verändert? Könnte es sein, dass wir nicht mehr so sprechen wie vor 100 Jahren? Könnte es sein, dass sich manche Menschen aber aktuell drüber aufregen, wenn irgendjemand gendert oder sowas. Also das nur mal so. Also
oh, ja. Jetzt machst du noch so ein Thema auf.
Ich finde einfach immer nur, wenn so eine große Diskussion aufkommt, so jetzt sprechen die alle wie verrückt und was soll denn das? Warum sprechen die denn jetzt plötzlich ganz anders? Es war schon immer so, dass sich die Sprache verändert hat. Die Diskussion ist jetzt einfach nur größer durch diese scheiß sozialen Medien, das muss man einfach dazu sagen. Ich bin wirklich gerade am Überlegen, weil wir hatten es gestern am Stammtisch auch, da wir haben ja bei uns im Programm so einen Werbespot, da hört man so, möchten Sie noch so surfen wie früher, wo du so ein Modem hörst, ne? So ein 56K-Modem.
Du bist
so,
wieder Modem.
Und wir haben gestern gesagt, eigentlich wäre das viel geiler, weil erstens war das damals das Internet viel teurer und nicht jeder Depp hat sich das leisten können und nicht jeder hat da unkontrolliert irgendeinen Schwachsinn losgelassen. Und das hat schon sehr viel mit der Gesellschaft getan. Es wäre doch schön, da wieder zurückzugehen, auch wenn es natürlich nicht funktioniert und ich auch nicht der bin, der sagt, ich will jetzt alles wieder wie früher haben. Nee, gar nicht. Aber das hat schon viel kaputt gemacht und eben auch solche Diskussionen, die da so hochkochen, weil vieles, man muss es ja sagen, was in den Medien rumgeistert, wird einfach nur rausgenommen aus den sozialen Medien und eigentlich, wenn man das nicht beachtet. Deswegen überlege ich tatsächlich, komplett aus dem Ganzen auszusteigen. Wobei ja. Instagram geht immer noch so, finde ich. Ich bin ja eigentlich nur bei Instagram und da ja, außer dass es vielleicht ein Zeit-Totschläger ist, also dass du wirklich bei schwachsinnigen Videos hängen bleibst. Ja.
Apropos, weil du gerade die Sprache angesprochen hast, ich habe nochmal geguckt, ob es denn noch so ein paar andere Begriffe rund um Gewichtsangaben gibt. Dann kommen nämlich gleich
oh,
die.
Ach, das darf ich leider nicht sagen.
Kommt gleich die Überbrückung nämlich zu unserer Comedy-Gala und unserer Moderation. Also hast du schon mal gehört von einem Batman? Also wie viel ja,
Batman habe ich schon mal gehört.
Ja, aber das ist eine alte osmanische Einheit und die variierte etwa zwischen 2,8 Kilogramm und 7 Kilogramm, je nach Region. Das ist ja geil,
was?
Oder? Also ich habe da gesehen, historische und regionale Begriffe, es gab mal einen Batman in der osmanischen Einheit.
Was soll denn das bedeuten?
Das weiß ich nicht. Ich lese es ja nur gerade. Livre, das ist das französische Wort für Pfund, sind aber historisch etwa 489,5 Gramm. Wird aber auch nicht mehr gebraucht.
Mhm. Ja, und?
Ja,
Lire brauchst du auch nicht mehr.
Aber wir sind jetzt dabei. Wir beide haben ja die Comedy Gala vom Roundtable Service Club Coburg moderiert. Und ich habe in der Anmoderation, das war so ein Gag, weil wir Markus Geuss, der dann die ganzen Künstler so angesagt hat, ein bisschen gezaubert hat, übrigens großartig gemacht, angesagt hat, er gesagt, jetzt kommt das halbe Hemd. Und davor habe ich von uns beiden von angedickt gesprochen. Mhm. Das ist mir so spontan eingefallen. Und ich habe abends dafür noch einen Anschluss kassiert daheim.
Warum?
Weil ich, also meine Frau wollte von mir wissen, ob das mit dir abgesprochen war, dass ich angedeckt habe.
Also komm, die kennt uns doch jetzt auch mittlerweile.
Ja, nein,
oder
ich,
mich.
Ob es mit dir angesprochen war, weil
ja,
wir uns
ja
beide in einen Topf
geworfen haben. Aber sie weiß doch genau, dass ich da völlig drüber stehe. Ich lasse dich ja auch oft mal auflaufen, wenn es dann
wir sind ja beide so angedeckt.
So. Ja, Moment. Natürlich, erstens stimmt's. Wir hatten ja Angst, ich hatte ja zeitweise Angst, dass der Boden durchbricht, auf dem wir stehen. Aber die Leute haben gelacht und das war doch dann die Hauptsache. Also ja. Da bin ich ja völlig schmerzfrei. Und wie gesagt, da sind wir beide ja, ticken ja dann ähnlich und wissen wir, was wir
genau
über den anderen so sagen können und irgendwas. Und dass das ja nicht ernst gemeint war. Oder hast du es wohl ernst gemeint, dass ich dick bin?
Naja. Das Hemd hat ganz schön gespannt. Aber kommen wir mal zur Comedy.
Also ich habe mir auch gedacht mit meinem Sakko, ne, wir mussten zum Glück keine Tonübungen machen. Manchmal wird mir hergenommen, weil sie war am Anfang so, man kann ein bisschen so jetzt, wie man es ja oft so machen, so aus dem Hintergrund sprechen, war immer so überlegen, ob wir bei einem Zaubertrick von Marceline mitmachen. Da habe ich die ganze Zeit nur gedacht, aber wenn ich dann irgendwie mein Sakko, wenn ich meine Arme hochheben muss, auch nee, lieber nicht, dass da irgendwas platzt oder so. Na, also da hatte ich dann schon Angst davor. Also haben wir das dann lieber nicht gemacht.
War eine großartige Comedy-Gala.
Was? sehr schön, war toll.
Alle, die nicht dabei waren, ihr habt was verpasst. Kümmert euch nächstes Jahr um Karten rechtzeitig. Das ist wirklich toll und es lohnt sich.
Ich habe wirklich sehr viel positiv, ich glaube, so viel positives Feedback habe ich noch nie bekommen. Ich muss auch sagen, es ist natürlich immer Geschmackssache mit den Künstlern und wir selber kennen ja die Künstler eigentlich auch nicht. Jetzt in dem Fall haben wir tatsächlich zwei schon gekannt. Aber sonst, man muss sich einfach darauf einlassen, auf einen schönen, lustigen, heiteren Abend, dass man jetzt vielleicht nicht bei jedem sich total wegwirft oder manches vielleicht jetzt nicht so lustig findet, dafür das andere wieder mehr. Das gehört halt dann einfach dazu. Das ist das Konzept des Ganzen. Und ich fand aber, diesmal war es so richtig gelungen, eine schöne, runde Veranstaltung. Und das Wichtige ist ja auch, der Roundtable, der ja hier in Coburg wirklich sau viel macht, das muss man ja wirklich sagen, was die alles unterstützen, was wo die sich engagieren, das ist ja unglaublich und das vergisst man auch immer, da denkt man auch gar nicht dran. Ich weiß genauso, unterm Jahr, wenn wir uns jetzt nicht so groß mit dem Roundtable beschäftigen und dann kommt plötzlich immer wieder so eine Meldung und denkt, ach ja, die machen ja das auch hier so, schon diese Quattro-Liga mit diesen Fußballmannschaften, in dem ja Menschen mit Handicap spielen und auch Menschen ohne dann gemeinsam Fußball spielen.
Komplett die Schwimmkurse, Liga, die wir gemacht haben, gemeinsam mit dem Roundtable-Service.
Genau, also
toll. Und Aktion Grünstift,
ach ja, was so die viel alles unterstützen. Ich weiß noch, sie haben mal so ein halbes Haus neu gebaut für Menschen, die, oder es musste umgebaut werden, dass da irgendwelche Menschen dann durch einen Unfall dann eine Behinderung hatten und so. Und das haben die alles gemacht und das kriegst du alles nicht mit. Und da wirst du aber immerhin, an diesem Abend wird es komplett zumindest mal alles schön in kurz und knapper Art und Weise aufgezeigt, was die Typen da alles machen. Und man muss auch sagen, das ist eine super tolle Truppe. Ich arbeite immer echt sehr gern mit denen zusammen. Das muss ich wirklich sagen. Man sieht sich nicht so oft im Jahr, aber wenn, ist immer es herzlich. Immer toll, immer herzlich, immer freundlich. Es ist immer so richtig kumpelhaft. Es macht einfach mal richtig Spaß. Also schon allein die Besprechung, die wir hatten im Vorfeld vor der Comedy Gala, also am Abend selber und so, das ist alles dann locker und entspannt. Und ich glaube, sie wissen ja auch bei uns, können sie es locker und entspannt angehen, weil wir das eben auch sind und wir wollen ja auch nicht steif dann von irgendwelchen Moderationskarten ablesen. Also ich hatte zwei Kärtchen für diesen Abend, wo einfach nur Namen und richtige Vereinsnamen drauf standen, damit ich da nichts Falsches sage und dass ich die Menschen richtig nenne und den Rest, den kann man einfach locker und entspannter machen.
Haben wir auch so gemacht.
Und das macht wirklich voll Spaß und deswegen sind wir auch da auch gerne dabei und das wollen wir vielleicht auch mal sagen, das haben wir auch nicht gesagt. Wir kriegen da auch nichts dafür. Ne? Wir machen das wirklich alles ehrenamtlich.
Für den guten Zweck.
Genau, da will ich mich jetzt auch gar nicht selber loben. Ich will nur sagen, die müssen da kein Geld für uns ausgeben und in die Hand nehmen. Nein, das machen wir mit voller Leidenschaft und jetzt war es eben zum dritten Mal und ich bin mir auch sicher, dass wir es nächstes Jahr wieder am 5. Januar und ist.
Ja, ist der 5. Januar wieder, genau.
Ist ja wieder,
also immer
ist
am ja diesmal Tag,
Montag.
Dann, ist ja aber immer am Tag vom Feiertag, 5. Genau. Januar und von daher abends, das ist eine tolle Geschichte. Wir machen auf jeden Fall wieder mit, wenn sie uns denn wollen, aber ich gehe mal fest von aus. Weil wir ja auch eine andere Geschichte noch machen. Und zwar suchen wir immer den Nachwuchskünstler des Jahres von Radio 1 zusammen mit dem Roundtable Service Club. Und in diesem Jahr haben wir beide maßgeblich mit zu tun gehabt mit dem Künstler, der es geworden ist, weil wir den in Berlin in einem Comedy Club gesehen haben. Und haben ihn damals erkannt an der Sprache und gesagt, er kommt doch von uns. Also das ist einer von uns hier aus der Region. Und dann kommt er aus Unterfranken. Und namentlich heißt er Niklas Amling. Und den hören wir jetzt gleich in einem ganz ausführlichen Interview. Und das ist jetzt nicht nur witzig, sondern auch ein bisschen kritisch, weil es so diese ganze Szene, diese Comedy-Szene mal ein bisschen unter Augenschein nimmt und was es da so für Probleme gibt, Gags klauen und was man überhaupt da alles investieren muss, dass man mal irgendwann ein Comedian wird. Also das ist spannend.
Wie kann man überleben als Comedian? Das erzählt er auch. Seit 10 Jahren ist er ja da dann irgendwie in Berlin und versucht es dann auf Fuß zu fassen. Er erklärt uns dann auch, dass er jetzt gerade erst so weit ist, dass er sagt, ja, man kann einigermaßen irgendwie mehr schlecht als recht davon leben, aber es ist halt der große Traum. Regelmäßige Podcast-Hörer, die haben ihn schon gehört, weil als wir in Berlin waren, haben wir gleich an diesem Abend in diesem Comedy-Club mit ihm Interview aufgezeichnet und auch da haben wir ihm im Nachgang schon gesagt, in Coburg gibt es so eine Veranstaltung, vielleicht wäre das mal was für dich und dann hat es letztes Jahr jetzt nicht geklappt, aber jetzt hat es dann eben geklappt und er war auf der Bühne und ich glaube, er hat da auch wirklich Begeisterung gezeigt, was er kann und ich hoffe, wir werden noch viel mehr hören und sehen von ihm. Wir sind da jetzt in Kontakt von ihm und tatsächlich natürlich diese fränkische Verbundenheit dann. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, falls ihr auch mal in Berlin seid und ihr guckt mal, welche Comedy-Clubs es da gibt und lest irgendwo den Namen Niklas Amling, geht einfach hin, weil es trifft unseren
Humor. Könnt ihr ihm übrigens auch folgen bei Instagram, da hat er auch eine Seite, Niklas Amling, findet er ganz einfach. Aber jetzt hören wir ein Interview und wir sagen an dieser Stelle, Schwuppdiwupp.
Ja, haben viel gesagt, deswegen sagen wir jetzt tschüss und wünschen euch schöne Woche. Na, bis
nächste Woche.
Nächste Ausgabe.
Unglaublich. Bis denn. Niklas Amling, der Nachwuchs-Comedian in diesem Jahr bei der Comedy Gala in Coburg. Du hast heute den Preis bekommen. Du hattest den Auftritt im Coburger Kongresshaus restlos ausverkauft. Wie war es für dich, Niklas?
War voll schön. Es war gut, weil ich mochte, wie die Leute gesessen haben. Also die Bühne ist so dreieckig und das hatte ich noch nie. Und es hat der Stimmung überhaupt nicht geschadet. Und der Raum war auch schön warm, bevor ich reingekommen bin. Also die Leute waren gut drauf, die Stimmung war gut. Und ich habe mich auch wohl gefühlt auf der Bühne, dementsprechend war schon gut.
Wie ging es dir denn, als die Anfrage kam? Du bekommst einen Newcomer Award hier bei der Comedy Gala?
Ich habe mich natürlich gefreut, weil das Ganze für einen wohltätigen Zweck ist und weil ich mich gagentechnisch auch ernst genommen gefühlt habe. Also ich bin rundum zufrieden.
Jetzt kennen wir uns ja schon von vor mittlerweile 2 Jahren, war es irgendwann mal, ich glaube es war November oder so, wenn mich alles täuscht, irgendwann mal in Berlin, da sind wir uns über den Weg gelaufen. Wir waren damals schon sehr begeistert von dir und wir beide haben uns gedacht im Publikum, das gibt's doch gar nicht, in Berlin, der spricht ja wie wir.
Ja, also ich bin ja da nach Berlin gegangen, einfach um so Künstler, Komiker zu werden. Und dann war ich so längere Perioden in Berlin und da ist dann schon das Hochdeutsche, hat sich schon entwickelt, ne? Auch weil dieses künstlerische Umfeld, die sind ja auch alle ein bisschen intellektuell oder möchten es gern sein. Und da wird dann auch auf sowas geachtet, das habe ich dann schon mitbekommen. Aber dadurch, dass ich halt jetzt und dann auch später in dieser Periode eben auch viel zu Hause bin in Unterfranken, bei meinen Eltern einfach, da ist natürlich der Dialekt dann auch prägend und mich sprechen die Leute oft drauf an, also auch nach der Show. Und mir hat auch ein toller Kollege, der ist leider schon verstorben, das war der Thomas Kreimeier, das war ein toller Künstler und der hat mir gesagt, dass ich meinen Dialekt benutzen soll. Der hat gemeint, das ist was Gutes. Und man kann auch durch Dialekt einfach gewisse Emotionen anders deuten. Und das ist auch in jedem Dialekt unterschiedlich und in jeder Sprache unterschiedlich. Und das lernt man alles, wenn man Stand-up macht.
Oder vielleicht auch beim Radio ist, ne? Weil den Dialekt benutzen wir natürlich auch bei uns. Du hast uns damals in Berlin erzählt, du hast ein Gastspiel bei dir in der Heimat, in Unterfranken. Ja. Gab's das und wie war das dann?
Puh, ja, also das war nicht ganz einfach. Weil ich mache ja so richtig, bei uns in Berlin, da wird schon Wert drauf gelegt, dass man Stand-up im amerikanischen Stil macht. Und in Deutschland hat das Kabarett ja eine lange Tradition. Und ich finde schon, dass sich die beiden ähnlich sind, aber es gibt wohl auch Unterschiede. Und die habe ich einfach bei dem Auftritt in Kürnach, in dem Dorf, aus dem ich komme, die habe ich dort kommunizieren müssen. Aber die sind gut aufgenommen worden und dann konnte ich auch eine richtig tolle Show dort machen. Also ich war angeschlagen, ich war krank, das war ein bisschen doof, aber ich habe es geschafft und das war auch eine große Herausforderung, weil also da bestimmt bestimmt 70% habe ich da persönlich gekannt, die im Publikum gesessen waren. Und das war eine Feuertaufe auch, muss ich sagen. Aber ich bin da glücklich. Also ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
Das Comedy-Geschäft an sich ist ja kein einfaches in Deutschland. Du hast gerade schon mal angesprochen, was erwartet wird, was teilweise gezeigt wird. Viele halten sich für Comedians, viele sind wirklich gute Comedians, so wie du zum Beispiel, finde ich. Wie schwer ist es denn, sich in dieser Materie, in diesem Geschäft durchzusetzen?
Ja, da gibt es unterschiedliche Wege, wie man das machen will. Also, ich weiß es nicht. Ich habe, da gibt es Menschen, die machen das unsauber, würde man im Sport sagen. Also, die klauen zum Beispiel Witze oder sowas. Und gegen so jemanden muss man immer ankommen können, wenn man das ernsthaft machen will. Also, man muss einfach Witze schreiben, die genauso performant sind, wie die Witze, die der geklaut hat. oder die, die geklaut hat. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch. Noch dazu ist es alles unbezahlt. Zumindest so, wie ich das begonnen habe. Das heißt, dass man auf offenen Bühnen auftritt. Und ich habe das damals auch nur stemmen können, weil ich Rücklagen hatte aus meiner Berufsausbildung, die ich mal gemacht habe. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Oder sonst hätte ich mich verschulden müssen oder irgendwie sowas. Und dazu hätte ich vielleicht auch nicht das Selbstvertrauen gehabt. Und ja, also das sind schon viele Faktoren. Und also der für mich trägt das Ganze der Wille einfach. Also ich möchte das machen. Ich möchte damit meinen Lebensunterhalt bestreiten. Das ist mir sehr wichtig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, einem geregelten Arbeitsalltag nachzugehen. Das hat für mich nie funktioniert. Damit war ich nie glücklich. Das ist auch ein starker Antrieb, ne, der da dahinter steht. Einfach der Konflikt mit der Welt, was eben alles nicht so reibungslos läuft. Und ja, dann einfach auch optimistisch bleiben. Das habe ich auch gelernt, irgendwie zu denken und zu hoffen. Nicht naiv sein, aber zu denken und zu hoffen, dass was Gutes bei rauskommt, wenn man sich gut verhält, ne, wenn man ehrlich ist und so. Das hat mich auch über Wasser gehalten. Und ja, meine Cannabis-Therapie, die war auch sehr wichtig.
Ich habe eine Frage. Ging es dir schon mal so, dass du wissentlich oder dass dir schon mal was geklaut worden ist, Gags oder so, die woanders aufgetaucht sind, wo du sagst, hä, ist doch von mir?
Nein, mir persönlich, also man hört es natürlich, ne? Man sagt, der hat von dir geklaut, bla 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 bla, aber das ist alles Hickhack der Szene, auf das darf man sich nicht einlassen. Das, wenn ich wüsste und beweisen könnte, dass jemand von mir geklaut hat, dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, die Person anzuzeigen. Die Möglichkeit besteht, wenn ich das wirklich beweisen könnte. Und wenn das wirklich vorsätzlich ist, dann gäbe es auch Leute, die mir das sagen würden. Also ich würde das mitbekommen, ne, wenn das offensichtlich ist. Aber das ist ja schwierig, weil es gibt Menschen, die sagen, alle Künstler klauen, nur die Guten klauen besser als die Schlechten. Und was ist Inspiration? Also wo kommen die Eindrücke her, die man auf der Bühne oder in dem Bild, das man zeichnet, wie man die verwirklicht, wo kommt es her? Das spielt da alles mit rein, ne, in diese Diebstahldebatte. Und ich bin der Meinung, man sollte sich einfach, also so mache ich das, ich konzentriere mich einfach darauf, Witze zu schreiben oder Instagram-Reels zu posten, das gehört nämlich auch dazu. Und ich versuche mich nicht so sehr darauf zu konzentrieren, was links und rechts von mir passiert, es sei denn, ich finde etwas wirklich inspirierend und toll und möchte das sehen. Ne? Weil sonst wirst du verrückt. Das ist ja ein Umfeld, das sich einfach nur mit sich selber vergleicht die ganze Zeit. Und keine Ahnung, das zieht auch viele Lästerschwestern an, würde ich jetzt mal sagen oder so. Ja, das zieht die an. Ja.
Also deine große Vision war, nach Berlin zu ziehen, Comedian zu werden. Jetzt habe ich es im letzten Jahr ein bisschen mitverfolgt. Du hattest viele Termine. Quatsch Comedy Club war, glaube ich, im Fernsehen dann auch noch ein Auftritt. Wie läuft's denn?
Ja, also ich will unbedingt Solo spielen. Das ist mein großes Ziel noch als nächstes. Ich bin natürlich sehr froh, dass ich es bis hierhin geschafft habe, dass ich wirklich Comedian bin und es sein darf. Das bedeutet mir die Welt eigentlich. Also was anderes wollte ich nie. Es ist auch anstrengend, aber es bedeutet mir sehr viel. Und was ich machen möchte als nächstes ist halt Solo spielen. Und dafür brauche ich ein großes Instagram-Following und das habe ich leider nicht, weil ich mir sehr schwer tue mit den sozialen Medien. Ich habe jetzt auch Hilfe, also ich habe jetzt auch jemanden an der Hand, aber man weiß nie wirklich, wie das funktioniert. Oder ich bräuchte halt kleine Bühnen, wo ich weiß, da kommt ein Stammpublikum und da kann ich auftreten. Aber dafür brauche ich ein Netzwerk aus Kontakten und das habe ich nicht. Und bisher spiele ich Mixed-Shows und ich spiele Open Mics in Berlin und ich kann jetzt gerade so knapp davon leben. Ne? Also ist es oft mehr schlecht als recht. Aber das ist für mich das Wichtigste. Und alles, was danach, ich bin offen, auf jeden Fall. Ne? Aber ich darf auch nicht kaputt gehen dabei, das zu versuchen.
Ja, Kontakte, ich glaube, Markus Kreuz, wenn wir der mal auf jeden Fall, mit dem würde ich mich nochmal unterhalten später. Ich habe vorhin gesehen, du hast tatsächlich so einen schönen alten College-Block, wie man den noch aus der Schule kennt, vor dir liegen gehabt, drüben im Nebenraum. Und da waren wirklich so handschriftlich Notizen drauf und da standen ein paar Sachen drauf. Sind das deine Gags? Also schreibst du die wirklich alle handschriftlich auf den College-Block?
Hast du das gelesen?
Nein.
Also, ich mache vor jeder Show eigentlich einen Ablaufplan, könnte man sagen. Also ich habe einfach ein Sammelsurium aus Witzen. Manche sind sehr gut, manche bearbeite ich noch, manche sind Wackelkandidaten, wie auch immer. Und ich muss mir vor der Show Gedanken machen, was ich präsentiere, weil ich bin keiner, der sich einfach hinstellen kann und dann läuft es von alleine, sondern ich muss mir schon überlegen, wie mache ich das, und ich muss mich auch konzentrieren, das ist auch ein wichtiges Thema für mich. Und das ist, was ihr da seht, weil jeder Auftritt hat einen Zettel, auf dem eben steht, was ich heute performt habe, und jeder Zettel hat eine Aufnahme des Auftritts, der an dem Tag passiert ist. Und das brauche ich einfach, um meinen Kopf zu sortieren und auch um im Nachgang, ich will es nicht sagen zu verbessern, aber halt zu reflektieren, was da gelaufen ist und ob es scheiße war oder ob es gut war und so. Ja, schon.
Gibt es im Moment, ich weiß immer, schwierig, wenn man sowas fragt, einen Comedian, aber hast du sowas wie den absoluten Lieblingswitz oder Gag, den du jetzt so nochmal für uns noch ein bisschen mal umschreiben könntest jetzt in unserem Podcast und im Radio 1?
Puh, also mein Lieblingsbit ist eigentlich das von Louis C.K., das Why-Bit. Das könnte man sagen, es gibt viele Bits von Louis C.K., die wirklich großartig sind. Oder von Bill Burr, ne? Also das sind natürlich ganz bekannte Namen. Es gibt auch viele unbedeutende Comedians, die tolle Witze schreiben, aber in dem Why-Bit geht es einfach darum, dass das Kind einfach fragt, warum. Und es fragt immer weiter, warum, und das macht ihn wahnsinnig. Und das ist alles unbeschreiblich toll, ja.
Also, und das Interview läuft ja auch jetzt bei uns im Podcast wieder, wie auch schon beim letzten Mal. Und du hast auch schon erwähnt, dass du auch einen Podcast hast. Ich habe den auch ein bisschen verfolgt, aber da gibt es im Moment keine neuen Folgen. Geht er noch weiter oder wie schaut es da aus?
Ja, der Podcast, ich habe auch eine Sequenz hochgeladen, in der das erklärt wird. Also der Podcast, der ist experimentell. Ich habe ja schon Probleme damit, mich selber zu promoten, also meine Comedy zu promoten auf Instagram, das überfordert mich. Und den Podcast dann auch noch zu promoten, das ist schon gleich die nächste Hürde. Ich habe den Podcast angefangen während Corona, weil ich was moderieren wollte und weil mir das Projekt mit meinem besten Freund, dem Marvin Weiß, einfach sehr gut gefallen hat, ne? Aber jetzt ist es so, dass unsere Lebenssituationen gerade nicht so einfach sind, weil da geht es einfach um die Wohnungskrise, ne? Also wir müssen beide horrend viel Geld für WG-Zimmer bezahlen, und gerade sieht es so aus, dass das noch nicht mal zulässt, dass man beieinander übernachtet, und er lebt in Hamburg und ich lebe eben in Würzburg. Und in Berlin, wenn wir beide in Würzburg bzw. Kürnach sind, können wir Folgen aufnehmen. Aber das passiert im Moment einfach zu selten. Und dass wir eben beieinander übernachten, das läuft gerade einfach nicht. Und deswegen ist der Podcast pausiert. Aber es ist wirklich unschlüssig. Also ich weiß nicht, was mit dem Podcast passieren wird. Keine Ahnung. Und ich zwinge da auch nichts. Weil ich denke mir, das läuft nebenbei.
Aber man kann ja die alten Folgen alle noch anhören. Jetzt musst du nur noch den Namen sagen. Darfst du gern Werbung machen dafür?
Ja, der Podcast heißt BU zu Spiegel, also B.U. zu Spiegel. Und wenn ihr wirklich wissen wollt, warum der so heißt, dann könnt ihr das in einer Folge hören. Und der ist lustig angelegt, aber es ist dann auch schon oft sehr tiefgründig. Und es ist total, wie sagt man, was ist so ein Wort, das... Das verlangt gar nichts, das hat kein Konzept. Wir reden einfach.
So wie wir zwei praktisch in unserem Podcast. Der heißt Am Telefon ist noch Milch. Warum der so heißt, den Namen haben wir noch nicht verraten.
Ja, das müsst ihr in der Folge hören, warum der so heißt.
Verraten wir aber noch nicht. Also von daher da. Niklas, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Hochverdient. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in Coburg. Ich glaube, du hast da deine Fans gefunden.
Ja, also die Leute waren begeistert. Ich komme gern wieder nach Coburg. Ich spiele in Coburg auch solo, falls es geht. Und nochmal ein großes Dankeschön an euch beide, dass ihr das möglich gemacht habt, überhaupt, dass ich heute hier sein kann. Vielen, vielen Dank.